einige von euch haben sich die Ziele, haben sich einige Ziele aufgeschrieben. Ich habe letztes Mal Blätter verteilt und einige haben sich sicher was vorgenommen als Ziele. Und ich habe mal einen oder anderen gefragt, was hast du für Ziele? Und ich habe festgestellt, es ist sehr leicht, dass man sich ein zu allgemeines Ziel macht. Also man nimmt sich vor, zum Beispiel, ja, ich möchte mehr Bibel lesen. Ja. Das ist ein schönes Ziel, aber das ist kein richtiges Ziel. Denn mehr Bibel lesen kann ich nicht messen. Aber wenn ich mir ein Ziel setze, zum Beispiel, dass ich sage, jetzt möchte ich bis Ende Januar das Johannesevangelium durchgelesen haben, das heißt, dass ich also jeden Tag ein Kapitel lese, das ist nicht viel, aber dann habe ich trotzdem ein Ziel und dann kann ich schauen, ob ich es erreicht habe. Also ein Ziel hat einen ganz konkreten Punkt, einen Termin sozusagen, und man hat genau, was sich vorgegeben, das möchte ich erreichen. Das macht jeder für sich selber. Und ich möchte da heute weiter fortfahren, nee, eigentlich nicht so sehr über das Ziel, über Ziele selber, sondern konkreter über eine Sache, und das ist stille Zeit. Und ich möchte, dass wir zwei Stellen lesen. Das eine ist Johannes 21. Johannes 21, Vers 5. Und das andere ist Lukas 10. Also Johannes 21, Vers 5. Da sagt Jesus zu ihnen: Kindlein, habt ihr etwas zu essen? Kindlein, habt ihr etwas zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Wir kennen die Geschichte, der Herr Jesus hat ihnen dann gesagt, sie sollen das Netz auswerfen. Es ging um die Jünger, die waren fischen. Und sie haben die ganze Nacht nichts gefunden. Und als der Herr ihnen dann zeigte, wo sie auswerfen sollen, da waren dann ganz viele Fische im Netz, 153 Fische. Und in Vers 12 sagte Jesus zu ihnen: Kommt, frühstückt. Kommt, frühstückt. Das ist eine ganz normale Geschichte und eine wunderbare Sache, nämlich der Herr Jesus hat sie versorgt mit Fischen. Aber ich möchte, dass wir uns das geistlich anschauen. Der Herr Jesus hat ein Anliegen, dass seine Jünger etwas zu essen haben, geistlicherweise. Nicht nur leiblich, wie hier in Johannes 21, aber auch geistlich ist es das gleiche Prinzip. Lukas 10, Vers 38. Kennen wir auch die Stelle? Lukas 10, Vers 38. Es geht immer um Ernährung, geistliche Ernährung. Es geschah, als sie dahin zogen, dass er in ein Dorf hineinging. Eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu setzte und seinem Wort zuhörte. Aber Martha ließ sich über vielem Dienen abziehen. Sie trat hin und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich mit dem Dienen alleine ließ? Sage ihr also, dass sie zusammen mit mir zufasse. Aber Jesus antwortete und sagte ihr: Martha, Martha, du bist in Sorge und beunruhigst dich über vieles. Aber eines ist nötig. Maria wählte das gute Teil, welches nicht von ihr genommen werden wird. Der Herr Jesus sagt hier: Eines ist nötig. Das kommt selten vor, aber hier sagt er es ganz deutlich: Eines ist nötig. Also, dem Herrn zuzuhören, sich Zeit zu nehmen, um sich in Ruhe mit dem zu befassen, was der Herr sagt, das ist nötig, sagt der Herr Jesus. Das ist das eine, das nötig ist. Und wenn es irgendwas gibt, das im Jahre 2008 nötig ist, jeden Tag, dann ist es das eine. Zuhören dem Herrn Jesus Christus. Das heißt für uns, wir können ihn nicht akustisch hören, aber wir hören ihn mit den geistlichen Ohren sozusagen, indem wir auf das Wort Gottes achten und auf das Wort Gottes hören, beziehungsweise es lesen. Darum geht es. Und das ist dem Herrn wohlgefällig. Maria wählte das gute Teil, steht hier. Maria wählte das gute Teil. Das war zuhören dem Herrn. Das war nicht alle Tage so, dass der Herr da im Hause war. Und es war eine sehr wichtige Sache, dass Maria hier sich die Zeit genommen hat. Die Martha hätte nämlich gar nicht so viel kochen müssen. Man hätte auch Wurstbrot essen können oder irgendwas anderes, was Einfaches. Und sie hätten sich Zeit nehmen können, um dem Herrn zuzuhören. Dann halt Butterbrot oder sonst was. Oder Honigbrot oder irgendetwas. Also hätte schon was Einfaches gegeben damals. Das also das Zuhören, die stille Zeit, die Zeit des Horchens auf Jesus Christus ist nötig und die Zeit ist Gott und das ist Gott wohlgefällig. Das ist das, was unser geistliches Leben erhält. Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Munde Gottes geht. 1. Petrus 2, Vers 1, nächste Stelle. 1. Petrus 2, Vers 1. Hier spricht der Apostel Petrus zu den Gläubigen in der Zerstreuung, die er zum Teil gar nicht persönlich kennt, aber er weiß, dass sie das, was er ihnen schreibt, dass sie das brauchen. Er sagt, Vers 1, legt also ab alle Schlechtigkeit und alle betrügerische List und Heucheleien und Beneidungen und alle üblen Nachreden und seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset. Also seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes. Das ist hier übrigens in verschiedenen, gibt es andere Übersetzungen auch, aber das ist hier die einfachste und eigentlich dem griechischen Text am ehesten entsprechende Übersetzung, die unverfälschte Milch des Wortes. Das Wort Gottes ist wie eine Milch für kleine Kinder, das ist äußerst nötig. Wie Muttermilch für kleine Kinder, äußerst nötig. Also wenn die kleinen Kinder irgendwas brauchen, dann brauchen sie Muttermilch. Natürlich brauchen sie auch noch andere Dinge, aber was Speise betrifft, brauchen sie Muttermilch. Und sie sind begierig danach, sie schreien und man meint fast, die sterben. So brüllen die danach. Und das ist ja so, oder? Sie würden ja sterben, hätten sie das nicht. Also das Wort ist lebenserhaltend. Nächste Vers, Jeremia 15, Vers 16. Jeremia 15, Vers 16. Ein Vers, den wir selten lesen, der sehr wichtig aber ist und der uns zeigt, wie wichtig das Wort Gottes ist. Die stille Zeit. Vers 16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr der Herrscher. Also, er hat sie gegessen, die Worte Gottes, denn sie waren ihm zur Wonne und zur Freude des Herzens. Labsal, innere Speise, innere Freude, geistliche Speise. Und dann noch ein paar Verse aus Psalm 119, warum das wichtig ist, die Ernährung durch Gottes Wort. Der Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad reinhalten? Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad reinhalten? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort oder indem er sich hütet nach deinem Wort. 104, Psalm 119, Vers 104. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Also das, dadurch, dass er auf das Wort gehört hat, dadurch ist er bewahrt geblieben und hat das Böse gehasst, der David. Vers 165. Großen Frieden haben die, die deine Weisung lieben. Und für sie gibt es kein Fallen, kein Straucheln und Stürzen und Fallen. Also großen Frieden haben die, die deine Weisung lieben, Vers 165. Großen Frieden haben die, die deine Weisung lieben, und für sie gibt es kein Fallen. Das heißt, wenn ein Mensch, wenn wir bewahrt werden wollen vor dem Straucheln, vor dem geistlichen Straucheln, dann müssen wir Leute sein, die das Wort Gottes lieben, und das zeigt sich dadurch, dass wir es lesen, dass wir darüber nachdenken. Also wollen wir in unserem praktischen Leben wachsam sein und wollen wir solche sein, die nicht straucheln, dann müssen wir im Wort sein. Und es ist lebensverändernd und es ist auch wichtig für andere Menschen. Also das Wort ist nötig, die stille Zeit ist nötig, die stille Zeit ist Gott wohlgefällig, die stille Zeit ist lebenserhaltend. Die stille Zeit ist eine labende Speise und sie ist ein bewahrender Schutz. Und natürlich, ich soll es dann auch umsetzen in die Tat. Und das werde ich auch, wenn ich das Wort liebe. Das war die Einleitung. Über stille Zeit. Warum Ernährung aus dem Wort so wichtig ist. Ja, und wenn ich keine Freude habe, wenn ich lese und es ist langweilig und es ist irgendwie, ein Bruder sagt mir, mir gibt es nichts, ich lese und es gibt mir nichts, was bringt's? 4 Punkte. Wir leben nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Ich sage zu meinen Kindern oft, wir leben nicht nach Bock, wir sind keine Ziegenböcke. Ich habe keinen Bock, wir sind keine Ziegenböcke. Wir leben nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Wir essen zum Beispiel, wir ernähren uns von verschiedenen Dingen, oder? Und wir sagen unseren Kindern, ja, du kannst nicht nur von Pommes frites und Ketchup leben. Das ist nicht gut für dich. Du musst Salat essen. Und dann gewöhnen wir das Kind dran zum Salat essen und so weiter. Und genauso ist es im Geistlichen. Ich kann nicht einfach nur tun, was... oder essen, was geistlich essen, was mir Spaß macht, ja, irgend so eine Predigt am Sonntag oder so, oder irgendwas, ein schönes Buch, sondern ich muss auch wirklich geistliche Vollwertkost zu mir nehmen, oder? Wir leben nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Und der Appetit kommt mit dem Essen. Der Appetit kommt mit dem Salatessen. Wenn wir die Kinder gewöhnen, dran Salat zu essen, mit der Zeit essen sie gerne Salat. Und Gemüse und so weiter. Und ich selber habe das erlebt. Ich habe mal gelesen, dass das wichtig ist für mich, dass ich Obst essen soll und Gemüse und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann fange ich an. Und mit der Zeit hat man so einen Geschmack danach, dass man unbedingt das haben möchte. Geistlich auch. Also wir leben nicht nach Lust- und Laune-Prinzip, sondern wir setzen uns einfach hin und sagen, also ich mache jetzt stille Zeit. Und ich bete dafür, dass der Herr mir das Wort groß macht. Zweitens, wenn ich keinen Appetit habe nach dem Wort, dann könnte es sein, dass Sünde mich hindert. Sünde mich hindert vom Wort Gottes. Ich habe meinen Kindern, wenn ich meinen Kindern Bibeln geschenkt habe, habe ich immer einen Spruch vorne hingeschrieben, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Dieses Buch wird dich von Sünde abhalten. Oder Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Sünde, Petrusbrief, wir haben es gerade gelesen, 1. Petrus 2, Vers 1, legt also ab. Legt also ab. Im Griechischen, nachdem ihr das abgelegt habt, seid begierig. Zuerst muss ich ablegen, dann kommt die Begierde. Dann kommt der Befehl zur Begierde. Und wenn man befohlen wird, begierig zu sein, dann soll man es einfach sein, aber vorher muss man ablegen. Also uns wird befohlen, gierig zu sein, nach dem Wort Gottes. Da muss ich aber vorher ablegen, Schlechtigkeit, List, Heuchelei, übles Nachreden und so weiter. Drittens, Appetitverderber sind da. Also Sünde ist das eine. Zweitens sonstige Appetitverderber. Das heißt, der Appetit ist belegt von was anderem. Wir sprechen beim Essen von Appetitverderbern. Ja, du sagst ja, vor dem Mittagessen eine Schokolade essen, schlecht. Oder ist ein Appetitverderber. Dann habe ich keinen Appetit nach der Suppe. Das heißt, der Appetit ist schon belegt von was anderem. Und geistlich gesehen kann es passieren, dass unser innerer Appetit von was anderem belegt ist. Dass mein geistlicher Appetit von irdischem belegt ist. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die anderen Dinge lasse, die mich belegen. Und dann muss ich mich hinwenden zum Wort Gottes. Vierter Grund für Appetitlosigkeit, wenn ich keine Freude habe am Wort Gottes, ist, kann der sein, dass ich es einfach nicht verstehe. Manche lesen die Bibel deshalb nicht, weil sie es nicht verstehen. Ich habe es probiert, ich habe gelesen, ich habe da Epheserbrief gelesen, ich verstehe nur Bahnhof. Also, es bringt nichts. Wenn das der Fall ist, sagt uns die Heilige Schrift, müssen wir den Herrn bitten, dass er uns die Augen öffnet und dass wir erkennen die Wunder an seinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Lass mich erkennen die Wunder an deinem Gesetz. Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, so heißt es. Öffne mir die Augen, dass ich erkenne das Wunderbare, das Kostbare an deinem Gesetz, an deinem Wort. Psalm 119, Vers 18. Oder auch Epheser 1, Vers 18. Paulus betet für die anderen, für die Epheser, dass Gott ihnen durch den Geist Erkenntnis von Jesus Christus gibt, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet sein mögen, um zu wissen, was die Hoffnung eures Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, ist. Für manche Leute, denen die Bibel noch recht fremd ist, mag es vielleicht eine Hilfe sein, eine moderne Übersetzung zu lesen. Ich bin zwar ein Gegner davon, aber es gibt zum Beispiel jetzt die neue Genfer Übersetzung, das ist so eine Bibel auf Neudeutsch oder auf normalem, einfachem Niveau geschrieben. Einiges ist natürlich Auslegung und nicht die direkte Übersetzung, aber die haben sich wirklich Mühe gemacht. Ich kenne den Mann selber, der das meiste übersetzt hat, Andreas Simak, ein Studienkollege. Und die kommt jetzt heraus und das ist so eine viel, viel bessere Hoffnung für alle und viel, viel bessere gute Nachricht. Also, wenn man meint, man versteht nichts, dann greif zu einer einfachen Bibel, aber wisse, dass du das, was du dann vor dir hast, nicht 100%ig Gottes Wort ist. Vielleicht 80%, 90% Gottes Wort, aber nicht 100%ig Gottes Wort. Wenn du es genau wissen willst, dann greif zu einer genauen Bibel. Aber wenn du meinst, ich verstehe gar nichts ohne eine wirkliche modernere Übersetzung, dann nimm die moderne Übersetzung, aber bleib nicht dabei. Bleib nicht dabei. Sondern dann greif zu einer guten Übersetzung. Die Schlachter-Übersetzung, die Elberfelder oder die Janssen-Übersetzung sind sehr genaue Übersetzungen. Es gibt noch andere, aber die sind besonders genau. Die haben auch zum Ziel bei der Übersetzung gemacht, wir wollen möglichst genau sein. Und dann schreib dir die Fragen auf. Also bete für den Heiligen Geist, bete, dass der Heilige Geist die Augen öffnet und schreib dir die Fragen auf, die du hast. Und dann lesen. Viele haben das Problem, die verstehen die Bibel deshalb nicht, weil sie viel zu wenig lesen. Wenn ich nur jede Woche 20 Minuten in der Bibel lese, dann verstehe ich die Bibel ganz sicher nicht. Wenn ich nur jede Woche 20 Minuten an einem schwierigen Computerprogramm sitze, dann werde ich das Computerprogramm auch nicht verstehen. Aber wenn ich mich täglich damit befasse, mit der Zeit werde ich mehr und mehr verstehen. Und der Herr kann dann das Wort die Augen öffnen. Wenn man eine genaue Übersetzung liest, wie zum Beispiel jetzt, ich habe von mir die ganzen Übersetzung, das erste Mal kommt es dir vielleicht ein bisschen komisch vor oder eigenartig, aber beim dritten Mal lesen verschwindet das. Du hast dich daran gewöhnt, wenn du das dritte Mal das ganze Neue Testament durchgelesen hast, dann verschwindet das. Und dreimal das Neue Testament lesen ist nicht viel. Wirklich nicht viel. Das sind 300 Seiten. Wie schnell lesen wir sonst 300 Seiten? 400 Seiten. Wenn du nicht verstehst, hat jemand gesagt, dann lies es noch einmal. Und denk drüber nach. Und wenn du es immer noch nicht verstehst, dann lies es noch einmal. Und denk weiter drüber nach. Und wenn du es immer noch nicht verstehst, dann lies alles andere in der Bibel und dann kommst du wieder zurück zu der Stelle und lies sie noch einmal. Das hilft. Eine große Hilfe. Also, jetzt ganz konkret, ganz praktisch. Wir wollen ja heute ganz, ganz praktische Dinge uns vornehmen, uns Gedanken machen. 7 Dinge als Vorbereitung für meine stille Zeit. Das ist sehr einfach, aber ich sage das jetzt. 7 Dinge als Vorbereitung für meine stille Zeit. Das erstens, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit. Vielleicht 30 Minuten oder so. Sie einplanen die Zeit am Morgen. 30 Minuten muss ich 30 Minuten früher aufstehen, aber ich einfach die Zeit nehmen. Und wer nicht auf kann, wer Schwierigkeiten hat aufzustehen, für den habe ich ein ganz gutes Rezept. Ich lese das vor. Also Voraussetzung, Sie müssen wissen, dass es Zeit ist aufzustehen. Zweitens, Sie sind nicht querschnittsgelähmt. Was man nicht tun sollte, nehmen Sie keinerlei Rücksicht auf Laune oder etwa Gemütlichkeit und beten Sie nicht, Herr, hilf mir aufzustehen. Es sei denn, Sie meinen das wirklich. Und was man jetzt tut, hier die Punkte, man legt sich auf den Rücken. Oder meistens, man liegt schon auf dem Rücken vorher. Zweitens, man beantwortet die Frage, auf welche Seite des Bettes man hinaus will. Links oder rechts. Drittens, man bewegt das Bein, das der entsprechenden Bettseite am nächsten liegt, Richtung Kante und lässt ihn einfach auf den Fußboden fallen. Viertens, man wendet Kopf und Schultern leicht in dieselbe Richtung. Man bewegt das andere Bein über die Bettkante. Fünftens, man stützt sich auf den Ellbogen, der der entsprechenden Bettseite am nächsten ist und hebe den Oberkörper in die senkrechte Stellung. Dabei wird der zweite Fuß auf den Boden gestellt. Sechstens, jetzt betet man, Herr, ich danke dir für die Nachtruhe. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Du sorgst heute für mich und ich lebe heute ganz für dich und nicht für mich. Siebtens, jetzt schnell aufstehen und kalt waschen. Also dann funktioniert, also bei mir funktioniert das immer. Meine Frau kann es bezeugen. Ich bin meistens vor ihr auf. Also, das war ein bisschen Spaß zum Aufwachen. Erstens Zeit einplanen. 30 Minuten Zeit. Ich habe gemerkt, dass es gut ist, wenn ich mir auch zu Mittag und am Abend etwas Zeit einplane. Und wenn es nur 10 Minuten sind, dann kann ich mir nochmal 10 Minuten die Bibel herausnehmen. Oder also am Mittag oder am Abend oder sonst irgendwo in der Pause oder am Klo. Zweitens, Stille. Zur stille Zeit brauche ich Stille. Im Stille sein würde eure Stärke liegen, sagt Jesaja 30, Vers 15. Im Vertrauen und im Stille sein würde eure Stärke sein. Nicht eine Hintergrundmusik, nicht ein Handy oder sonstige Ablenker, nicht den Computer laufen lassen, es muss Stille sein. Wenn der Computer rennt, dann macht Zzzz oder irgendwie was. Es ist, nichts darf sein, es muss Stille sein. Am besten am Morgen. Jesaja 50, Vers 4, du wächst mir jeden Morgen. Jesaja 50, Vers 4, ich lese es vor. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich morgen für morgen. Er weckt mich. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und das ist ja eine Prophezeiung auf den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ist Vorbild. Morgen für morgen. Wie kann ich dem anderen ein gutes Wort bringen, wenn ich nicht am Morgen mit dem Herrn Zeit verbracht habe? Wie kann ich ein Wort haben, damit ich den Müden aufrichten kann, indem ich selber eins bekommen habe am Morgen. Er weckt mich und er weckt mir das Ohr. Also beides. Er weckt mich und er weckt mir jeden Morgen das Ohr. Oder Psalm 119, Vers 147. Der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen. Auf deine Worte habe ich gehofft. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzudenken über dein Wort. Das heißt, die Nachtwachen, das heißt einfach, es gibt ja so gewisse Zeiten, wo die Wächter in der Nacht wechseln. Und die letzte Nachtwache ist um 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Und er sagt, er ist zuvor gekommen. Also er ist sehr früh aufgestanden, um Gott zu suchen. Dort ist unser Geist frisch. Wenn ich am Abend stille Zeit mache, dann kriegt Gott das Letzte vom Tag. Aber wenn ich am Morgen mache, dann kriegt Gott das Erste von meinem Tag. Und dann kann der Herr auch mich richtig füllen. Dann ist alles, dann saugt mein Inneres das auf, was ich lese. Also unbedingt am Morgen. Erstens Zeit einplanen, zweitens Stille am Morgen. Drittens, ich brauche eine Bibel, habe ich schon erwähnt, eine gute Übersetzung. Viertens, ich brauche Notizen, Notizblätter oder ein Heft, ein stille Zeitheft. Unsere Rahel hat sich zu Weihnachten ein stille Zeitheft gewünscht. Und dann mitschreibt, da schreibt sie Predigten mit und schreibt hoffentlich auch stille Zeit hinein. Also was sie in der stillen Zeit findet oder was ihr wichtig wird, schreibt das hinein. Ich werde sie noch, muss sie noch ein bisschen anreizen dazu, wahrscheinlich. Aber trotzdem, Notizen, Schreibzeug und Farben. Also mir sind Farben wichtig. Manchen kann mit Farben nichts anmachen, aber ich hab Farben und wenn ich habe große Freude, wenn ich eine neue Bibel habe, wo noch nichts farbig ist, dann fange ich an und mache das farbig. Aber ich nehme nicht irgendwelche Farben, sondern ich habe ein ganz bestimmtes System. Wenn das interessiert, das ist sehr einfach, das System. Ich habe das seit 30 Jahren und es funktioniert immer noch. Also Rot ist die Liebe, Gottes Liebe, das, was er für uns getan hat, das, was ich habe in Jesus Christus. Blau ist die Hoffnung, das, was ich im Himmel, was mich im Himmel erwartet, oder überhaupt die Zukunft, das kommt hell, wird hellblau gemacht. Grün ist bei mir der Glaube, das Vertrauen. Gelb ist Verheißung, lila ist Anbetung und Lob, schwarz ist die Sünde, braun ist das Gericht, orange ist das, was wo Vorbilder sind oder was man nachahmen sollte oder ja, so in der Art, was nachahmenswert ist, wenn ich ein Beispiel sehe, ein Vorbild. Rosa-rot sind Gebote und Befehle und Aufforderungen für meinen Wandel, meinen praktischen Lebenswandel. Und da bleibt noch eine Farbe übrig, dunkelblau bzw. Kugelschreiber, das ist bei mir Wort Gottes. Da mache ich, was irgendwie mit dem Wort Gottes zu tun hat. Das sind einige Themen, das ist nicht alles, das deckt nicht alles ab und es überschneidet sich. Aber mit der Zeit kriegt man, je mehr man das macht, kriegt man eine Fertigkeit heraus. Und dann kann man für jede dieser 10 Farben, kann man noch entweder einmal unterstreichen, zweimal unterstreichen, Wellenlinie, die Buchstaben nachfahren, einringeln oder straffieren mit den Farben. Also man hat dann also 10 mal 6 gibt also 70 Möglichkeiten. Aber nicht alles auf einmal, denn das wird unübersichtlich. Das heißt sparsam umgehen. Ich habe die erste Bibel, oder die zweite Bibel war das von mir, die habe ich so angemalt, dass fast nichts weiß blieb. Und da habe ich gemerkt, es passt nicht, es ist zu viel. Und da habe ich jetzt geschaut, jetzt tue ich nur noch ganz sparsam damit umgehen. Aber Ich finde mich dann sehr gut zurecht, einerseits in der Bibel, und das Zweite ist, ich lerne auch, darüber nachzudenken. Es hilft mir, ein bisschen nachzudenken. Manchmal habe ich ein gewisses Wort, das mich interessiert, dann mache ich da eine eigene, dann nehme irgendeine Farbe und fahre das Wort immer nach oder so. Also verschiedene, jeder hat sein eigenes System, aber das macht viel Spaß. Und alles, was uns Freude macht, beim Wort Gottes zu lesen, das sollen wir tun. Das sollen wir, also wir sollen alles Mögliche tun, um es zu fördern, dass wir richtig Freude haben am Wort Gottes. Und wenn die Bibel dann voll ist, kaufst du dir eine neue und machst es bei der nächsten wieder. oder du nimmst die alte wieder und schreibst noch was dazu am Rand oder irgendwie so. Und dann hast du eine Bibel, die, wo du richtig zu Hause bist. Also, wir haben gehabt Zeit, Stille, eine Bibel, Notizen bzw. Schreibzeug und diese Dinge. Und dann machen wir uns Notizen. Ich habe gemerkt, das hilft mir, wenn ich mir ein paar Notizen mache. Manche Leute sagen, wir brauchen keine Notizen. Ja, man merkt es aber dann oft nicht so leicht, was man gelesen hat und was man gelernt hat vor allem. Gebet, dass der Herr uns die Augen öffne. Einfach beten, Herr Jesus, gib mir ein Frühstück, wie du den Jüngern das Frühstück gegeben hast. Gib mir ein Frühstück. In Lukas Kapitel 24, Vers 27 lesen wir mehr, also in Lukas 24 lesen wir dreimal, wie der Herr Jesus den Jüngern geholfen hat, das Wort Gottes zu verstehen. Da heißt es in Vers 27, Matthäus 24, Vers 27, er legte ihnen in allen Schriften dar, das, was ihn selbst betraf. Und in Vers 32 heißt es, und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schriften öffnete. Also ich bete, Herr, öffne mir die Schrift. Vers 45. Dann tat er ihnen das Verständnis auf, um zu verstehen die Schriften, das Denken, den Denksinn. Tat er ihnen auf. Das heißt, wir brauchen beides. Der Herr muss uns die Schrift auftun und der Herr muss uns das Denken auftun. Herr, hier ist mein Kopf und hier ist meine Bibel. Hier ist die Bibel, tu sie mir auf und hier ist mein Kopf, tu mir das Denken auf. Ich bitte dich, dass ich etwas mitnehme. Ich weiß, was ich heute sage, wissen wir. Die meisten von wissen das sowieso. Aber es geht darum, das jetzt wirklich auch zu tun und regelmäßig zu tun. Und wirklich mit Interesse, mit Hingabe. Ich weiß, wie es ist. So oft ist es so, dass ich mich hinsetze und da habe ich kein so ein großes Verlangen. Herr, mach mir das Wort wichtig. Gib mir eine geistliche Nahrung. Und was ist das Ergebnis? Ja, es kommt nur Kümmerliches raus. Dann brauche ich wieder eine Ermunterung. Du, nimm es ernst mit dem Bibellesen. Du lebst davon. Es ist deine geistliche Speise. Und vertrauen wir, wenn wir gebetet haben, dass der Herr jetzt dann was tun wird. Ablenker wegtun. Wenn irgendwelche Sachen sind, die mich ablenken, wegtun. Wenn mich das ablenkt, wenn ich noch neben der stillen Zeit mein Frühstück hinstelle, wegtun, nicht essen. Wir machen jetzt, oder die Babys bei den Füßen herum, oder die Krabbler bei den Füßen herumkrabbeln. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, wo das Kind schläft oder so. Ablenker wegtun, der kein Computer anschalten zum stille Zeit macht. Das funktioniert nicht. Der Computer ist nicht angelegt auf stille Zeit. Das ist Technik und das funktioniert nicht. Ich sage nicht, dass die Technik schlecht ist, in jeder Hinsicht. Ich brauche ihn viel, aber nicht bei der stillen Zeit. Das hilft nicht. Da kann man nicht wirklich ruhig denken. Das ist interessant. Der Computer ist ein Medium, da kannst du nicht in Ruhe, ungestört und ohne Hast und ohne Eile über einen Sachverhalt wirklich konzentriert nachdenken. Das musst du ohne Computer machen. Und erwarte, dass Gott dich nährt. Also Vorbereitung, du brauchst Zeit, Stille, Bibel, Notizen, Gebet, Ablenker weg und erwarte, dass Gott dich nährt. Ich freue mich auf dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich, so betet er. Herr, ich freue mich auf dein Wort, ich bin gespannt, was heute kommt, was ich heute finde. Erwartungshaltung. Nicht, ja, was soll ich denn heute schon wieder lesen? Ja, ich probiere es mal mit diesem Kapitel. Vielleicht kommt irgendwas raus. Nein, nicht so. Herr, ich freue mich über Epheser 1, dass ich das jetzt lesen kann und ich möchte die Sachen mir jetzt aufschreiben, was da steht, was habe ich alles in Christus bekommen. Das schreibe ich mir jetzt auf, Herr Jesus, bitte mach mir das groß. Ein Beispiel. Gut. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt stille Zeit mache? Ein paar ganz praktische Dinge. Fortlaufend lesen ist wichtig. nicht Horoskop Bibel lesen. Nicht Horoskop, das heißt, hier, oh Herr, gib mir heute ein Wort oder irgendwo mit dem Finger hindeuten. Ah, das ist das Wort für heute, mal schauen, was ich heute bekomme. Nicht so, sondern systematisch. Wir haben nirgends in der Bibel eine Anleitung, dass man mit der Bibel umgehen soll wie mit einem Horoskop. Wir haben die Anleitung, dass wir unser Denken Gott geben sollen und dass er unser Denken öffnen soll, während wir die Schrift lesen. Aber dann muss ich sie auch so lesen, wie sie geschrieben ist. Das heißt, der Reihe nach. Ich meine jetzt immer ein Buch. Nicht das letzte Kapitel anfangen und dann irgendein Kapitel in der Mitte und dann ein Kapitel am Anfang, sondern mal das Buch von Anfang bis Ende durchlesen. Wenn ich mit 1. Mose fertig bin, kann ich zur Offenbarung springen, kein Problem. Aber nicht durcheinander. Wenn man ein Studium macht und die Offenbarung und 1. Mose sowieso kennt, das ist kein Problem, kann ich hin und her springen und alles. Aber wenn ich jetzt meine stille Zeit mache, soll ich mir sagen, jetzt möchte ich mal diesen Text mir anschauen. Und dann am nächsten Tag den Text, der danach kommt. Also fortlaufend lesen. Zweitens, öfters den Abschnitt durchlesen. Öfters durchlesen, genau lesen, genau anschauen. In der Bibel gibt es Speisen, die sind verboten und Speisen, die sind erlaubt. Und die Speisen, die erlaubt sind, das sind die Wiederkäuer, Tiere, die wiederkommen. Die darf man essen. Das ist ein Prinzip für uns auch. Wir müssen Wiederkäuer sein, dann ist es gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Die gespaltenen Hufe, das heißt wahrscheinlich, dass man das anwendet und tut. Wenn man nicht gespaltene Hufe hat, ist schwierig, ist man tollpatschig. Aber mit gespaltenen Hufen kann man sich schon gut bewegen. Also gespaltene Hufe und Wiederkäuer. Jetzt bei der stillen Zeit geht es ums Wiederkauen. Beim Tun geht es um gespaltene Hufe. Aber beim Lesen geht es um Wiederkauen. Das heißt, wir müssen verdauen. Wir müssen wieder lesen und wieder kauen und nochmal lesen und nochmal kauen. Ein bisschen verdauen lassen, wieder lesen, wieder kauen, so wie die Kuh das macht. Was genau steht da? Was steht da? Warum steht das da? Epheser 1. Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem steht er da, mit jedem? Tatsächlich, mit jedem steht hier. Das heißt, dass er alles gegeben hat. Denke ich drüber nach. Geistlich, aha, materiell habe ich nicht alles, aber geistlich habe ich alles. Und so denkt man nach. Was steht da? Warum steht das da? Warum steht das überhaupt da in Vers 1, dass Gott uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in der himmlischen Welt? Epheser 1, Vers 3. Warum steht das da? Warum schreibt Paulus das überhaupt? Warum schreibt der Heilige Geist das? Und warum hat der Heilige Geist zugelassen, dass das in die Bibel kommt und dass ich heute noch das lesen soll? Warum ist das wichtig? Und alles, was in der Bibel steht, ist wichtig. Warum steht das da? Warum steht das gerade so da, wie es da steht? Nicht anders. Warum hat Paulus das durch den Heiligen Geist so geschrieben und nicht anders? Und warum hat er es gerade da in Kapitel 1, Vers 3 geschrieben, nicht in Kapitel 6, Vers 24? Das ist wichtig, weil das kommt am Anfang. Warum steht das da? Warum steht das gerade da? Was ist der rote Faden dieses Abschnittes? Das heißt, das ist ein furchtbar langer Satz im Griechischen und auch im Deutschen. Wenn wir eine gute Übersetzung haben, ist das ein Satz von Vers 3 bis Vers 14. Und da muss ich überlegen, wo ist denn da der Hauptsatz? Da muss ich diesen Satz, Vers 3 bis Vers 14, muss ich öfters lesen, bis dass ich drauf komme, dass das erstens ein Satz ist, zweitens, wo der Hauptsatz ist. Aber das hilft mir so, das anzuschauen, es ist Gottes Wort, es ist nicht einfach irgendein Brief von irgendjemandem. Da kommt doch wieder die Grammatik, doch wieder einen Sinn. Für die Schüler ist das wichtig. Grammatik hat doch einen Sinn. Fürs Bibellesen braucht du sie wieder. Da weißt du wieder, was ein Hauptsatz ist und was ein Nebensatz ist. Das kann man wieder gebrauchen. Was ist der rote Faden? Was ist der Hauptgedanke? Aha, zum Lobe seiner Herrlichkeit, zum Lobe seiner Herrlichkeit, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Steht dreimal hier. Das ist also offensichtlich was Wichtiges. Und er hat uns immer, steht wieder in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Alles ist in Christus, das ist auch wahrscheinlich wichtig. In der Bibel ist oft so, dass wenn sich was wiederholt, dann ist es wichtig. Dann wird das betont. Und was ist denn alles in ihm? Was habe ich denn alles in ihm, in Christus? Und dann habe ich eine ganze Reihe von, muss ich jetzt nachschauen, das habe ich hier, ah ja, er hat mich erwählt in ihm, für sich hat er sie erwählt, er hat mich in ihm bestimmt zur Sohnesstellung, dass ich ein Sohn werden soll, hat er bestimmt. Von vornherein wollte er nicht, dass ich ein Sklave bin, sondern ein Sohn. Und dann hat er mich begnadet, ich habe Vergebung, Erlösung und so weiter. Dann schreibt er das auf, was habe ich alles in ihm? Was kann ich lernen? Was kann ich lernen hier aus diesem Text? Nächste Frage, die ich mir stellen muss. Was kann ich lernen von Gott, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, von der Gemeinde, von der Welt, von meinen Feinden, von den Gefahren, über mich selber? Was kann ich hier lernen? Und da kann ich viel, viel mitnehmen für meine geistliche, für meine stille Zeit. Manche Bibeln haben Parallelstellen, haben sich Leute die Mühe gemacht, Parallelstellen herauszusuchen und auf den Rand der Bibel hinzuschreiben. Oft sehr, sehr wertvolle Parallelstellen. Dann schlage ich manchmal eine Parallelstelle nach, die mir vielleicht ein bisschen Licht gibt für diese eine Stelle hier. Was ist wichtig in dem Text? Was ist für mich wichtig? Was brauche ich? Was kann ich jetzt lernen? Was kann ich nachahmen? Was kann ich tun? Gibt es ein Gebot, eine Warnung? Gibt es eine Liste von Sachen? Gibt es Charaktereigenschaften, die ich nachahmen soll? Gibt es Fehler, vor denen ich gewarnt werde? Gibt es einen guten Rat da drinnen? Oder lerne ich etwas über Gott? Zum Beispiel hier in Epheser 1, Vers 11 lerne ich, dass Gott alles, was er tut, nach Plan tut. Nach Plan und Ordnung. Steht da. Der alles tut nach dem Willen, Ratschluss seines Willens. Aha, Gott ist ein Ordnungsgott. Und Gott ist ein Planer. Das heißt, ich soll auch schauen, dass ich bin ja so geschaffen wie er. Das heißt, auch ich werde nur funktionieren, wenn ich Ordnung in mein Leben reinbringe und wenn ich plane lerne. Aber mit Gott plane. Das sind so praktische Sachen jetzt, oder? Auslegung ohne Anwendung ist Abtreibung. Auslegung braucht Anwendung. Auslegung ohne Anwendung ist Tod, Abtreibung. Wenn ich mich im Spiegel betrachtet habe und gemerkt habe, hier ist etwas, was sich ändern muss in meinem Leben, dann muss ich jetzt rangehen. Das heißt, ich mache mir eine Notiz, oder das nächste ist, ich besprich zuerst mit Gott, was ich jetzt anwende. Also ich habe fortlaufend gelesen, ich habe den Abschnitt öfters gelesen und mir wieder gekaut und Fragen gestellt und nachgedacht und habe mir Sachen notiert. Jetzt bespreche ich mit Gott, was ich gelernt habe und was ich anwenden möchte. Ich danke ihm, ich habe noch einige Bitten vielleicht auch, wie ich das umsetze. Und dann habe ich vielleicht noch einen Vers, ich denke, diesen Vers, den nehme ich mir mit, den kann ich in der Arbeit nochmal nachschauen und schreibe ich mir auf ein kleines Zettelchen, den Vers 3, das ist eindeutig ein Zentralvers. Gelobt sei Gott, der uns durch Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt gesegnet hat. Die schreibe ich mir auf, stecke ich mir in die Hosentasche, dann habe ich den schon mit. Wenn ich das nächste Mal am Klo sitze, kann ich den wieder rausnehmen und lesen. Das ist, dann wird es eine Hilfe für das praktische Leben. Also besprich was mit Gott, was du anwenden willst, und dann schreib dir einen Vers aus, zum Auswendiglernen oder zum Nachdenken, zum Wiederholen. Und dann planen wir den Tag. Planen wir noch schnell den Tag. Was habe ich zu tun? Ja, da ist die Arbeit oder die Schule, das ist sowieso geplant, aber was ist nachher dran? Einige Dinge sind vorgeplant, einige Dinge habe ich frei. Was mache ich heute? Ah, dann möchte ich den noch besuchen und dann will ich noch mir Zeit nehmen für am Abend noch 30 Minuten Zeit nehmen für Gottes Wort, und dann möchte ich mit denen und denen und denen noch zusammen sein, mit der Familie und so weiter. Das heißt, ich ungefähr einen Plan, und dann plane ich mir Zeiten ein, wo ich eine Pufferzone habe. Das heißt, ich plane mir ein, wo ich nichts geplant habe. Das ist wichtig, weil es kommen so viele Dinge, die ich nicht vorausgesehen habe, und dann kommen Telefonate, das dauert eine halbe Stunde, da habe ich eine halbe Stunde vom Tag verloren. Oder ich muss das Telefonat schneller machen. Jedenfalls, ich muss mir Pufferzonen einbauen. Das heißt, in meiner Zeit, die ich planen kann, muss ich sagen, also 30% der Zeit plane ich nicht. Die ist frei. Für Unvorhergesehenes. Und die anderen 70% plane ich. Oder das muss man selber herausfinden. Aber ungefähr, natürlich kann ich sagen, das andere kann ich dann wieder verschieben, kann ich aufschieben. Aber es ist besser, man hat das von vornherein gleich richtig eingeplant. Und dann, das heißt, dann bin ich ein geplanter Mensch, aber ein geplanter Mensch, der mit Gott geplant hat, nicht von den anderen geplant wird. Entweder wir planen oder wir werden geplant. Das ist so im Leben. Entweder wir leben oder wir werden gelebt, hat einer mal gesagt. Schluss. Ein Lied. Halt fest auf allen Wegen am teuren Gottes Wort. Es bringt dir reichen Segen und ist ein sicherer Hort. Halt fest zu allen Zeiten am teuren Gottes Wort. Er wird dich sicher leiten zur offenen Himmelspfort. Das Wort kann Kraft dir geben, ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben. Das Wort vergeht nicht.